Deutschlandfunk. Der Tag.
Es gibt ja gerade in diesen Tagen so viele Leute, die gerne zumindest ein ganz kleines bisschen nur in die Zukunft sehen möchten. Hell sehen, nur so 3 oder 4 Wochen vorausblicken vielleicht. Und jetzt schon sagen können, was dann los ist. Wie es dann aussieht mit dem Coronavirus. Aber auch mit der deutschen Wirtschaft.
Was nicht unser Ziel ist, quasi die Wirtschaft so runterzufahren, dass sie nicht mehr anfangen kann, sondern sie muss einen Bypass bekommen, um zu überleben.
Ein Bypass also für die deutsche Wirtschaft. Metaphern aus der Medizin, die sind gerade groß in Mode. So wie hier bei Markus Söder. Aber ist diese milliardenschwere Hilfszusage von Bund und Ländern, dieser Herzschrittmacher, ist der wirklich geeignet, um Tausende von Unternehmen durch diese Krise zu bringen?
Es hat eine Dimension, die so groß ist, dass, glaube ich, am Anfang keiner richtig geglaubt hat, in welcher Größenordnung wir tatsächlich bereit sind zu intervenieren.
Dieses Paket ist also so groß, dass man es kaum fassen kann, sagt der Bundesfinanzminister. Wir wollen heute mal hören, wie das eigentlich funktioniert, wenn Milliardenbeträge auf Tausende von Unternehmen verteilt werden müssen und das auch noch am besten innerhalb von nur ein paar Tagen. Was läuft da gerade zwischen Firmen und Banken? Wer kriegt Geld und wer kriegt keins? Besprechen wir gleich mit Theo Gehrs in Berlin. Und wir reden heute über China.
I think we should be highly skeptical of the official coronavirus numbers from the Chinese government.
Adam Nee vom Think Tank Chinese Policy Center ist wahrscheinlich nicht der Einzige, der skeptisch ist, wenn die Führung in Peking immer vom Ende der Corona-Krise in China spricht. Die offiziellen Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, sagt auch Steffen Wurzel in Shanghai. Und er verrät uns außerdem, was ihm so durch den Kopf geht, wenn er dort in China hört, worüber hier bei uns in Deutschland gerade diskutiert wird. Hören wir alles an diesem Dienstag, dem 31. März 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, das Rettungsprogramm der Bundesregierung ist an den Start gegangen. Firmen überall in Deutschland können seit ein paar Tagen spezielle Kredite beantragen oder auch Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Alles, um diese Corona-Krise wirtschaftlich irgendwie zu überleben. Klingt alles gut und schön, aber wie sieht das im Einzelnen aus? Theo Gehrs ist mein Kollege in Berlin, der die Wirtschaft und die Unternehmen für uns im Blick hat. Hallo Theo, grüß dich.
Hallo Tobias.
Theo, wir haben jetzt gehört in den letzten Tagen und Wochen immer wieder von diesen verschiedenen Hilfsprogrammen, die es da gibt, von der Bundesregierung, und jedes Bundesland hat dann auch nochmal einen eigenen Fördertopf. Kann man das sagen, wie groß da die Nachfrage ist, wie viele Unternehmen das alles in Anspruch nehmen wollen?
Ja, das kann man. Es ist eine enorme Nachfrage, sowohl in den Ländern nach den Länderprogrammen als auch nach den Bundesprogrammen. Wenn ich die erstmal nur nehme, das Bundesprogramm, zum Beispiel diese Kredithilfen, wo die staatseigene KfW-Bankengruppe ja im Grunde eine Staatshaftung ausspricht für Kredite, die weiter von den Hausbanken ausgereicht werden. Da ist es so, dass Stand gestern fast 1.200 Anträge von Firmen eingegangen sind, über 8,7 Milliarden Euro. Das ist eine enorme Summe, und darunter sind viele, viele kleine Unternehmen, also die meisten davon, nur 17 große, allerdings das auch teilweise ganz große, wenn wir zum Beispiel an den Touristikkonzern TUI denken. Der hat schon am Freitag seine erste Kreditzusage bekommen, über sage und schreibe 1,8 Milliarden Euro. Aber 98% dieser Anträge sind Unternehmen, die weniger als 3 Millionen Euro als Kredithilfe beantragen. Kredithilfe heißt, sie müssen es auch wieder zurückzahlen irgendwann. Und das ist eben das große Problem. Viele Unternehmen blicken da im Moment in eine Kristallkugel, weil sie eben diese, wie soll ich sagen, Kreditwürdigkeit nur sehr schwer nachweisen können, wenn eben auch die Banken merken, dass ihnen zum Beispiel die Umsätze von diesen Firmen komplett weggebrochen sind.
Ich frage mich da vor allen Dingen, wie kriegen die Banken das denn eigentlich hin, die darüber dann entscheiden müssen? Das ist ja eine riesige Flut von Anträgen, die dann ja über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da in kurzer Zeit entscheiden müssen. Wie klappt das? Da kann man sich doch eigentlich nur so ein Papier vielleicht mal eine Minute ansehen und dann sagen, ja oder nein, geht oder geht nicht. Oder wie läuft das?
Ja, das läuft teilweise so. Das läuft auch teilweise so. Erstens ist es natürlich so, dass zumindest bei den Hausbanken ist es natürlich so, dass in der Regel die Kreditsachbearbeiter ihre Kunden, sprich ihre Firmenkunden auch kennen. Das heißt, die können das auch ein bisschen einschätzen. Aber in der Tat, es wird aber auch im Moment nicht so genau hingeschaut oder es soll zumindest nicht so genau hingeschaut werden. Das ist nur das Problem. Das sagt sich so leicht, nicht genau hinschauen. Denn vieles scheitert dann einfach auch, ich sag mal, an den Regularien, wie man zum Beispiel solche Kredite dann ausreicht. Wir haben ja das Problem, dass bei diesen Bundeshilfen zum Beispiel der Bund sagt, ich übernehme über diese KfW-Bankengruppe 80, in Ausnahmefällen 90% des Ausfallrisikos, aber dann eben der Rest, 20% bzw. 10%, den muss die Hausbank tragen. So, und das ist schon das Problem, denn wenn jetzt da eine Hausbank, eine Sparkasse, eine Volks- und Raiffeisenbank, ist völlig egal, wenn die jetzt dieses Restrisiko übernehmen soll und gleichzeitig sieht, dass ihr Kunde null Umsätze im Moment hat. Man denke zum Beispiel mal so an ein Eventunternehmen, die haben einfach keine Veranstaltung also auch keine Umsätze. Dann ist natürlich auch für die Hausbank das Restrisiko von 10% oder 20% im Zweifel zu hoch. Und für solche Unternehmen kommen dann im Grunde keine Kredite in Frage. Darauf hat zum Beispiel heute auch der Sparkassenpräsident Schleweis ausdrücklich hingewiesen. Und jetzt überlegt man natürlich, kann man da möglicherweise auf 100% gehen? Aber da tut sich eben die Politik schwer. Sie sagt, klar, wir können im Zweifel mal auf 100% gehen, aber es muss natürlich auch ein, wie soll ich sagen, tragfähiges Geschäftsmodell hinter dieser Firma stehen. Ein Unternehmen, das schon vorher in den roten Zahlen war und jetzt möglicherweise nur Corona ausnutzt, um nochmal an Kredite zu bekommen, die es sonst nicht bekommen hätte und die noch zu 100% staatlich abgesichert, da laufen wir Gefahr, dass wir dann, ich sag mal, hüftkranke Unternehmen noch unnötig lange durchfüttern, die sonst auch pleite gegangen wären. Das will man natürlich auch nicht. Und da sitzen zum Beispiel die einzelnen Probleme, wenn es wirklich konkret wird.
Theo, gibt es denn darüber Zahlen, wie viele von diesen Unternehmen jetzt leer ausgehen? Wie vielen Unternehmen da gesagt wird, sorry, euch können wir keinen Kredit geben?
Nein, solche Zahlen gibt es im Moment nicht. Also eine Ablehnungsquote ist mir noch nicht untergekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt natürlich woanders eine große Lücke. Es gibt zum Beispiel bei diesen Direkthilfen, es gibt ja nicht nur Kredithilfen, also Kredite muss man ja zurückzahlen, es gibt ja auch Direkthilfen an Unternehmen, mit denen so jetzt erste Liquiditätsengpässe einfach überbrückt werden. Das heißt, die Unternehmen bekommen einfach Geld in die Kasse und müssen das auch nicht zurückzahlen. Da gibt es zum Beispiel eine riesige Förderlücke, und zwar bei den mittelständischen Unternehmen, bei denen die, ich glaube, mehr als 50 und weniger als 250 Beschäftigte haben. Für die gibt es im Moment keine Möglichkeit, solche direkten Hilfen zu bekommen, weder vom Bund noch von dem jeweiligen Bundesland. Das soll sich noch ändern, weil man diese Lücke, das sind ja teilweise sogar Hidden Champions in der Größe, muss man sich mal vorstellen. Da gibt es jetzt im Moment Überlegungen, dass man noch mal nachschärft. Wir erinnern uns möglicherweise daran, als Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, und Olaf Scholz, der Finanzminister, dieses Riesenkreditprogramm vorgestellt haben vor etwa 10 Tagen. Da haben sie den Begriff Bazooka gewählt für diese Riesensummen, die sie da ins Schaufenster stellen. Und sie haben gesagt, naja, vielleicht brauchen wir auch noch die ein oder andere Kleinwaffe im weiteren Verlauf, wenn wir diese Programme nachschärfen. Gezielte kleine Maßnahmen, und dazu zählt dieses Nachschärfen, dass man zum Beispiel sagt, wir wollen auch diese mittleren Unternehmen stützen. Da ist was in der Pipeline, und es heißt, es dauert eher Tage als Wochen, um diese Lücke zu schließen. Man muss einfach da eben auch sehen, es muss ja nicht nur einfach nur gesagt werden, wir machen das jetzt, sondern es muss auch immer geklärt sein, wie machen wir das, wer macht es, welche Verwaltung ist dafür zuständig und so weiter und so fort. Und da ist häufig das Problem, dass es etwas länger dauert, bis man das auf die Reihe hat.
Okay, aber du sagst, da können wir uns wahrscheinlich in den nächsten Tagen nochmal auf ein weiteres Hilfspaket dann für solche Unternehmen gefasst machen.
Wir können uns auch noch auf viel mehr bekannt machen, Tobias. Nämlich ein wichtiger Punkt ist, das muss ich wirklich sagen, die Bundesregierung hat zum Beispiel erkannt, dass sie für Start-ups ganz gezielt was machen muss. Denn diese Start-up-Unternehmen, die haben immer so Finanzierungsrunden. Das heißt, sie bekommen die erste 1 Million Euro in der Gründungsphase. Und wenn sie die verbraucht haben und die Geschäftsidee trägt, dann kommt die nächste Finanzierungsrunde. Da kommen dann oft reiche Geldgeber aus Kalifornien, aus China oder woher auch immer und geben nochmal 1 Million oder nochmal 5 Millionen oder 10 Millionen Euro. Und diese Finanzierungsrunden, die jetzt anstehen bei den Start-up-Unternehmen, da will der Staat ganz gezielt auch was tun. Nämlich er will verhindern, dass sonst diese Start-up-Unternehmen in Deutschland gewissermaßen jetzt über diese Finanzierungsrunden billig von Amerikanern, von Chinesen, von wem auch immer aufgekauft werden. Und dafür wird jetzt zum Beispiel nochmal ein Kreditprogramm über 2 Milliarden Euro aufgelegt, um so etwas zu verhindern. Das ist zum Beispiel eine sehr gute Idee.
Aber dann muss es ja wirklich Spezialisten geben, die sagen können, hier, das ist ein Startup-Unternehmen, dass es sich lohnt, auch vom Staat unterstützt zu werden.
Richtig.
Kann ich mir vorstellen, ist sicher keine Entscheidung, die man leicht treffen kann, oder?
Nein, die kann man nicht leicht treffen. Aber es ist hier jetzt nicht so, dass wir bei Null anfangen, Tobias. Sondern ich sagte vorhin schon, die Hausbanken kennen ihre Pappenheimer, die kennen ihre Unternehmen. Und die Förderbanken in den Ländern kennen natürlich auch ihre Start-ups, die sie vielleicht schon mal gefördert haben und können beurteilen, ob diese Start-up-Geschäftsidee trägt und wirklich das Zeug hat, dass das mal was Großes werden könnte im Idealfall, und können dann auch entscheiden, ja, hier lohnt es sich, wenn der Staat mit reingeht in so eine Finanzierungsrunde, damit eben dieses Unternehmen in Deutschland bleibt und nicht von Google oder wem auch immer aufgekauft wird, und hinterher machen die dann das Geschäft des Lebens mit solchen kleinen Firmen, die irgendwann mal ganz groß werden können.
Ich stelle mir da bei diesem ganzen Komplex dann vor allen Dingen eine Frage immer wieder: Wie stellen die Behörden, wie stellt der Staat, die Regierung denn eigentlich sicher, dass sich da nicht Unternehmen erstmal beim Staat bedienen, bevor sie an ihre eigenen Finanzreserven gehen?
Ja, das ist auch ein Problem. Wir haben das ja am Wochenende teilweise erlebt, wo wir gemerkt haben, es gibt offenkundig auch potente Unternehmen. Das Beispiel Adidas ging durch die Medien, die eigentlich schon das Zeug hätten, erstmal so durch die Krise zu kommen und dann sich dennoch bei staatlichen Programmen bedienen. In dem Fall ging es ja um das Stunden von Mietzahlungen für Geschäftsräume, die ja ursprünglich für ganz andere Firmen gedacht waren, nämlich die kleinen Krauter, die jetzt wirklich null Einnahmen haben und nicht für große Konzerne wie Adidas, die ihre Flagship-Stores auf der Champs-Élysées oder an der Am Kudamm in Berlin nicht mehr bezahlen können oder wollen. Das hat man in der Tat, da muss man teilweise das in Kauf nehmen, dass es solche Trittbrettfahrer gibt, muss man ganz klar sagen. Man kann das nicht immer trennscharf unterscheiden. Dieses genaue Hinschauen leidet im Moment so ein bisschen, weil es eben alles im Moment sehr schnell gehen muss. Und im Moment geht Tempo vor Sorgfalt, kann man fast sagen. Die geldgebenden Banken, die Prüfer dort müssen im Moment häufiger, und sie werden auch dazu aufgefordert, Finanzminister Scholz hat das gerade erst heute Mittag getan, sie werden auch dazu aufgefordert, dann im Falle eines Falles mal fünfe gerade sein zu lassen, wie es so schön heißt. Also nicht so genau hingucken. Hauptsache, das Unternehmen bleibt erstmal erhalten. Und wenn dann hoffentlich die Krise bald vorbei ist, dann hat man hoffentlich diese Unternehmen und diese Unternehmensstruktur in Deutschland so ein bisschen durch die Krise gebracht und kann dann wieder anfangen zu wirtschaften. Das ist ja die Vorstellung bei all dem. Ob es klappt, weiß man eben nicht. Und möglicherweise füttert man auch ein Unternehmen durch, das es nicht verdient hätte, länger am Markt zu bleiben. Aber es wird auch nicht jedes Unternehmen am Markt bleiben. Ich glaube, es wird auch Unternehmen geben, die trotz Staatshilfen pleite gehen werden.
Mhm. Theo, heute ist der 31. Ende des Monats. Das ist immer der Tag, an dem wir auch die aktuellen Zahlen zum Arbeitsmarkt bekommen. Macht sich die Corona-Krise am Arbeitsmarkt schon bemerkbar?
Ehrlich gesagt, wir wissen es noch nicht. Denn die Arbeitsmarktzahlen, die wir heute bekommen haben von der Bundesagentur für Arbeit, das sind die Zahlen zum Stichtag 12. März. Und wenn wir 3 Wochen zurückdenken, dann ist es so, dass wir damals noch nicht so tief in der ganzen Corona-Kalamität gesteckt haben, wie wir es heute tun. Richtig aussagekräftig, also wie sehr die Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt durchschlägt, richtig aussagekräftig wird es erst in 4 Wochen, wenn wir die Zahlen dann zum Stichtag 12. oder 13. April bekommen. Da müssen wir uns noch etwas gedulden. Alle hoffen natürlich, dass es nicht so schlimm kommt, weil wir ja das Instrument der Kurzarbeit eingeführt haben. Und Kurzarbeiter, die dann eben vom Staat 60% oder 67% ihres letzten Nettogehalts bekommen und manchmal noch ein bisschen drauf vom Arbeitgeber, wenn es entsprechende Tarifverträge gibt. Diese Kurzarbeiter tauchen ja dann in der Arbeitslosenstatistik nicht auf, weil sie sind ja pro forma weiter beschäftigt, auch wenn es im Moment nichts zu tun gibt. Also man hofft sehr, dass man die Arbeitslosenzahlen im Zaum halten kann durch die Kurzarbeit. Aber das wird eben auch eine Zahl werden bei den Kurzarbeitern, die eher über 2 Millionen liegen wird als bei 1 Million.
Andererseits schafft ja diese Corona-Krise auch jede Menge Arbeitsmöglichkeiten. Wir kriegen ja immer die ganzen Berichte über die Probleme zum Beispiel in der Landwirtschaft, wo Erntehelfer benötigt werden. Oder auch natürlich im ganzen Krankenhauspflegebereich. Gibt es da eigentlich Überlegungen, Leute sozusagen umzuschichten, Menschen, die jetzt gerade nichts zu tun haben, möglicherweise die an anderer Stelle einzusetzen?
Ja, es gab Ideen und es gibt auch Versuche, das zu machen. Also ich habe selber mal davon gehört, dass es zum Beispiel die Idee gab, man könnte Servicekräfte aus der Systemgastronomie, sprich aus den McDonald's, Burger King Bereich und so etwas, die sind ja alle geschlossen im Moment, diese Restaurants. Man könnte die zum Beispiel auch zu Erntehelfern oder Ähnlichem bringen. Das Problem ist, die Bauern brauchen einerseits händeringend Leute, aber dann stellt sich plötzlich doch heraus, dass mal salopp gesagt der Spargelstecher auch ein Facharbeiter ist. Man glaubt es möglicherweise kaum. Man denkt, naja, der muss ja nur eine Plane hochheben, den Spargel stechen und dann hat er sich. Aber es ist offenbar eine etwas anspruchsvollere Tätigkeit, den Spargel richtig zu stechen, die Pflanze dabei nicht zu zerstören, die Wurzeln intakt zu lassen und das alles auch noch in Akkordlohn. Das kann nicht so jemand einfach, da kann man nicht einfach jemanden so aufs Feld schicken und sagen, der macht das dann schon und vor allem in der gewünschten Qualität. Das ist das Hauptproblem, dass man die Leute so schnell doch nicht angelernt bekommt. Es gibt diese Versuche, es gibt auch Köche, die jetzt in Restaurants nicht mehr gebraucht werden, die auch auf den Spargelfeldern arbeiten. Aber das sind im Moment eher die Ausnahmen. Ich glaube auch nicht, dass wir da so flexibel im Arbeitsmarkt sind, dass wir hier wirklich größere Mengen an Beschäftigten dann plötzlich da einsetzen können, wo sie händeringend gesucht werden. Dasselbe Problem haben wir ja auch im Pflegebereich zum Beispiel, wo händeringend Leute gesucht werden. Es gibt, der Staat tut zwar alles, um das zu erleichtern. Man kann ja auch, wenn man zum Beispiel auf Kurzarbeit ist, unbegrenzt dazu verdienen in solchen Jobs. Das ist extra so gemacht, damit hier etwas Bewegung reinkommt.
Ah ja, aber interessant, ja.
Viel löst es nicht aus.
Aha. Gut, was ist denn? Viel bewegt
es leider nicht.
Was ist denn dann deine Erwartung? Wovon gehst du aus? Was werden wir hören in 4 Wochen, wenn es dann um die nächsten Zahlen am Arbeitsmarkt geht?
Also ich glaube, dass wir in 4 Wochen einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen haben werden. Aber wir werden vor allem in 4 Wochen, das sagte ich ja vorhin schon mal, einen ganz massiven Anstieg der Kurzarbeiterzahlen haben. Also ich glaube, dass wir dann sehr schnell über 2 Millionen liegen, die vom Staat ja dann ihr Geld bekommen für die Dauer der Kurzarbeit. Und möglicherweise können wir aber auch in 4 Wochen schon etwas Licht am Ende des Tunnels sehen, Tobias. Wir fahren ja im Moment den totalen Shutdown in der Wirtschaft. Wir haben die Kontaktverbote und. Das macht sich natürlich alles bemerkbar. Und die große Hoffnung ist ja, dass wir in 2, 3 Wochen nach Ostern möglicherweise etwas klarer sehen, was die Infektionszahlen betrifft, was die Ausbreitung des Coronavirus betrifft. Und wir dann möglicherweise auch Kriterien haben, die wir möglicherweise in greifbarer Nähe haben, wo es dann möglicherweise wieder gehen könnte in Richtung Lockerung all dieser Auflagen. Das würde dann natürlich sehr schnell helfen. Und die Krise, die Finanzkrise von vor 10 Jahren hat ja gezeigt, dieses Instrument der Kurzarbeit ist ein super Instrument, um die Leute in den Unternehmen zu behalten, dass die Firmen diese Zeit auch nutzen können, zum Beispiel für Qualifizierungen, für Fortbildungen. Und wenn es dann wieder losgeht, dann sind die Leute in den Betrieben und müssen nicht wieder extra eingestellt werden. Das ist ein Startvorteil, von dem ja alle hoffen, dass er in diesem Jahr wieder genauso genutzt werden kann, wie wir das vor 10, 11 Jahren nach der Finanzkrise geschafft haben.
Du hast es gesagt, Licht am Ende des Tunnels, vielleicht in 4 Wochen, ist sicher eine schöne Aussicht. Schauen wir mal. Danke dir auf jeden Fall, Theo Gehrs.
Tschüss.
So, und wir wollen auch noch mal hören, wie das inzwischen alles in China aussieht. In dem Land also, wo diese Krise angefangen hat. Steffen Wurzel in Shanghai. Hallo.
Hallo nach Köln.
Corona ist das Stichwort. Wie präsent ist das bei dir noch in deinem Alltag?
Also wenn ich die Augen aufmache, ist es sehr präsent, weil einfach, ich gebe dir ein Beispiel, morgens, wenn ich ins Büro laufe, dann haben 90% der Menschen, die mir entgegenkommen, immer noch einen Mundschutz auf. Es ist nach wie vor so, dass vor Bürogebäuden, vor Supermärkten, vor Einkaufszentren, aber auch bei uns im Bürogebäude Typen stehen, die messen das Fieber. Also die zielen mit so einer Fiebermesspistole aufs Handgelenk, machen sich Notizen, schreiben die Temperatur auf. Manche schreiben auch die Nummer auf, die Telefonnummer, dass wenn irgendwas wäre, dass man angerufen wird. Ab und zu muss ich auch so eine App vorzeigen mit so einem grünen Code, die Big Data-mäßig generiert wird, womit klar ist, okay, ich darf mich hier bewegen, zumindest innerhalb von Shanghai. Aber ansonsten, wenn ich das alles ausblende, ist wieder relativ viel Alltag. Die Geschäfte haben wieder offen, die Kneipen, Restaurants haben geöffnet und so weiter. Also das ist so ein Mittelding, so ein Zwischending.
Und wenn da zum Beispiel, du hast dieses das jetzt erzählt, wie Daten erfasst werden. Fieber wird gemessen, Bewegungen werden gespeichert, nehme ich an, auch in großem Stil, Big Data, wie gesagt. Gibt es da irgendeine Debatte darüber in China, ob das richtig ist, ob man das einfach so machen kann?
Ja, unter Ausländern, aber nicht unter Chinesen, jedenfalls nicht unter den chinesischen Freunden, die ich habe. Das ist tatsächlich zweitrangig. Man muss aber auch eins dazu sagen, es wird wirklich ganz viel offline gemacht. Also dieses Ganze mit der Digitalisierung bekämpfen die hier das Virus. Ja, da ist bestimmt was dran, aber es wird eben auch ganz extrem viel offline mit eben Temperatur messen, aufschreiben, Telefonnummer notieren, wer war wann wo, in welchem Restaurant. Da sind Listen, ja, ausgedruckte Excel-Tabellen. So, das ist also wirklich auch nicht alles hochdigital. Und die Überwachung, die findet ja sowieso statt, die Kameras, die überall hängen und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, dass China durch zwei Dinge eben auch dieses Virus mit in den Griff bekommen hat. Das ist einfach die enorme Präsenz von Leuten überall. An jeder Ecke stehen sowieso in China sogenannte Bao-an. Das sind Wachleute, die man einfach ausrüsten kann mit Fieberthermometern, mit diesen Listen, wo Leute eingetragen werden. Und das Zweite ist eben wirklich Sammeln von Daten, Sammeln von wer hat sich wann wo aufgehalten. Und das zusammengeführt ist sozusagen der Erfolg in Anführungszeichen Chinas im Kampf gegen dieses Coronavirus.
Hier in Deutschland ist ja gerade die Debatte um das Tracking von Handydaten ganz groß. Ich nehme mal an, das gibt es in China schon längst.
Also man weiß natürlich nie, was so dahinter steckt, ne? Was die Apps, die man sich hier so installiert, die chinesischen Apps wirklich drauf haben. Da gibt's Theorien von wegen, das Mikrofon ist immer an, die hören dich komplett ab. Wobei, Klammer auf, da muss ich dazu sagen, als Journalist gehe ich sowieso davon aus, dass ich leider hier überwacht werde, digital, Klammer zu. Bis hin zu, nee, man kann sich dann schon schützen und so gefährlich sind diese Apps alles nicht. Ich bin kein Datenexperte, ich kann nicht dahinter schauen. Ich weiß aber natürlich, dass es hier überhaupt keine unabhängige Aufsicht gibt. Es gibt sowas wie Datenschutzbeauftragte hier natürlich nicht. Es gibt hier keinen Rechtsstaat. Dieses Land ist die mächtigste Diktatur der Welt, die mit kompletter Überwachung, mit digitaler Überwachung natürlich immer ein Auge drauf hat, was macht die Bevölkerung. Und so zynisch es klingt, das macht für ganz viele Menschen dann jetzt keinen Unterschied mehr, sich dann noch irgendeine zusätzliche App, die irgendwelche Corona-Daten abgleicht, zu installieren. Das ist die Realität hier in China im Jahr 2020.
Steffen, dann lass uns auf die Zahlen gucken. Wir hören jetzt seit vielen Tagen, seit Wochen, dass Corona in China besiegt ist. So hören wir das aus Peking. Was sagen die Zahlen, die du da liest?
Also erstmal muss man sagen, dass die Zahlen natürlich, die hier seit Wochen vermeldet werden, wirklich einen Trend zeigen und der geht nach unten. Also die Zahl der Neuinfektionen sinkt, die Zahl der Todesopfer sinkt. Und der Trend ist insofern klar, es geht in eine gute Richtung. Das ist das eine. Es gibt natürlich hier in China, aber auch vor allem außerhalb von Leuten, die sich seit Jahren, Jahrzehnten zum Teil publizistisch, wissenschaftlich und so weiter mit China beschäftigen, riesen viel Skepsis. Und ich teile diese Skepsis in Bezug auf die Frage, sind diese Zahlen wirklich stimmig? Kann das stimmen? Und ich sage einfach, wenn ich zurückblicke, wie wir Anfang Januar schon versucht haben, dieses Corona-Thema zu recherchieren, was uns da Steine in den Weg geworfen wurden, Interviews, die uns abgesagt wurden, reihenweise. Komischerweise wollte niemand mit uns reden. Und es wurde ja auch bekannt, dass Hinweisgeber ruhig gestellt wurden, dass Hinweise verschlammt wurden, dass natürlich auch die Staatsführung ganz bewusst wichtige Hinweise unter Verschluss gehalten hat. Also es wurde unglaublich viel geheuchelt, gelogen, kann man auch sagen, zu Beginn dieser Corona-Krise. Deswegen kann ich jeden verstehen, der oder die sagt, ich traue diesen Zahlen nicht. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass auch große Zweifel es gibt an der Art und Weise, wie hier Statistiken Risiken zusammenkommen. Es ist so, dass interessanterweise ab morgen übrigens die chinesische Statistikbehörde, die Gesundheitsbehörde zum ersten Mal auch Fälle wirklich öffentlich machen will von Infizierten, die keine Symptome zeigen, die das Virus in sich tragen, die zum Beispiel aber keinen Husten haben, keine Lungenbeschwerden haben, kein Fieber haben. Die tauchten bisher alle nicht auf in der Statistik. Ab morgen soll sich das ändern. Das ist zumindest ein kleines positives Zeichen.
Aber wenn da jetzt wirklich gelogen werden sollte, was diese niedrigen Zahlen angeht, dann müsste das ja gleichzeitig heißen, dass irgendwo in China immer noch riesige Krankenhäuser existieren, von niemandem bemerkt, in denen Patienten behandelt werden.
Na, wenn man das verschwörungstheoretisch sieht, könnte man das so annehmen. Ich glaube einfach eher, dass wir eine riesen Dunkelziffer haben. Viele Menschen, die zu Hause sitzen. Man sagt ja sogar bei uns in Europa, dass es viele Menschen gibt, die das Virus möglicherweise in sich tragen, einen milden Verlauf haben, die nicht getestet werden und dann tauchen sie nicht auf in der Statistik. Das glaube ich hier auch, dass es so ist. Und dann gibt es noch ein Thema, das wird nicht so wirklich beleuchtet, finde ich aber hochinteressant. Das chinesische Militär, die sogenannte Volksbefreiungsarmee, die hat ungefähr 2 Millionen Angehörige, Soldatinnen und Soldaten. Da ist es so, dass angeblich es dort keine Fälle gibt, was völlig unglaubwürdig ist. In Wuhan, in der Stadt, wo das Virus ausgebrochen ist, Ende 2019, gibt es ein riesiges militärisches, man kann sagen, Logistikzentrum der chinesischen Armee, dass dort sich niemand angesteckt haben soll. Auch angesichts der Tatsache, dass ja ganz viele Militärangehörige geholfen haben, zum Beispiel diese Feldlazarette aufzubauen, bei der Logistik geholfen haben. Das ist super unglaubwürdig und alleine da gibt es auch Experten, die sagen, alleine in der Armee gibt es wahrscheinlich irre viele Fälle, von denen überhaupt nicht geredet wird.
Wie einfach ist das denn oder wie schwer für dich als ausländischer Journalist, Corona überhaupt noch zu recherchieren in China?
Also man muss dazu sagen, es ist grundsätzlich sehr schwer als Journalist, zumal als ausländischer Journalist, Journalistin hier in China tätig zu sein, weil man zwar jetzt nicht jederzeit komplett irgendwie von einem Polizisten begleitet wird und lückenlos überwacht wird, aber es ist schon so, dass der Staat so einen Anspruch hat, an Informationen geht nur raus, was abgesegnet ist. Es ist unglaublich schwer, mit Offiziellen, mit Behördenvertretern zu sprechen und das ist in dieser Zeit jetzt noch schwieriger, weil wir zum Beispiel nicht verreisen können. Ich könnte zum Beispiel ohne weiteres jetzt mich in Zug setzen, ein Zugticket buchen, nach Peking fahren oder nach Wuhan fahren, aber danach käme ich nicht mehr zurück ohne weiteres nach Shanghai. Da müsste ich in Heimquarantäne oder wenn ich jetzt nach Peking fahre, müsste ich da zum Beispiel auch in Heimquarantäne. Das sind alles so Beispiele, die es unglaublich schwer machen, hier wirklich zu recherchieren.
Wie sieht es denn aus mit Zurückkommen nach Deutschland oder mit Reisen ins Ausland?
Ich könnte mich in einen der wenigen Flüge zurück nach Europa setzen. Es ist so, dass seit einigen Tagen Fluggesellschaften, das gilt für chinesische und auch für ausländische, nur noch einen Flug pro Woche pro Land haben, vereinfacht gesagt. Das ist wirklich krass, wenn man sich überlegt, wie bis vor kurzem China ein Hub, wie man in der Luftfahrtbranche sagt, war für Flüge als Verbindungsstelle zwischen Asien und dem Rest der Welt. Und wenn ich dann versuchen würde, aus Deutschland, aber überhaupt aus anderen Ländern außerhalb von Chinas zurückzukommen nach Shanghai oder an andere Orte Chinas, würde das nicht gehen. Die lassen im Moment niemanden mehr rein, selbst mich nicht, der eine Aufenthaltsgenehmigung im Reisepass kleben hat. Das funktioniert nicht. Das ist übrigens auch ein Riesenproblem, dass ganz viele Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten, Kolleginnen und Kollegen von mir gerade festsitzen. In Deutschland oder in Hongkong sitzen einige, die können im Moment nicht nach China mehr rein. Das ist ein außergewöhnlicher Zustand.
Steffen, wann warst du denn zuletzt in Deutschland?
Ich war zuletzt in Deutschland im September, Ende September.
Ich frage auch deshalb, weil mich mal interessieren würde, wie siehst du denn aus China die Debatte über Corona hier bei uns in Deutschland, von dem, was du hörst, was du liest, was du im Fernsehen siehst?
Also zum einen ist es ganz klar so ein Déjà-vu, ne? Es ist so dieses Gefühl, okay, das habe ich jetzt alles schon hinter uns oder hinter mir. Das ist so, dass ich auch das, was ich medial mitkriege über meine Freunde, über meine Familie in Deutschland, wir tauschen uns natürlich noch enger aus als sonst alle. Die Fragen, die jetzt mir gestellt werden, die habe ich mir auch gestellt vor 2 Monaten. Ist es sinnvoll, eine Maske zu tragen? Wo kriege ich noch Seife her? All diese Geschichten waren hier natürlich auch ein Thema. Was ich aber super interessant finde, was es hier in China nie gab und immer noch nicht gibt, sind diese Debatten. Was ergibt denn Sinn? Ergibt es Sinn, Leute einfach wegzusperren de facto? Was ist mit alten Leuten? Passt da jemand drauf auf? Wer macht für die alte Dame in der Nachbarschaft den Einkauf? Was passiert mit alten Heimen? Werden die Menschen im Gesundheitswesen angemessen genug bezahlt? Was haben wir in den letzten Jahren falsch gemacht im Gesundheitssystem? Was können wir in der Zukunft ändern? Wo bringen wir das Geld her, das jetzt in die Wirtschaft gepumpt wird? Diese wichtigen Debatten finden hier ja überhaupt nicht statt. Und vor allem findet die Debatte niemals statt oder fand nie statt. Wann ist damit Schluss? Die Debatte, die also jetzt gerade in Deutschland geführt wird, zu Recht, wie ich finde, gab es hier in China nie. Hier macht der Staat Ansagen und die Leute müssen folgen. Das ist einfach so vorgesehen in dieser Diktatur.
Wenn wir uns dann mal angucken, was Corona mit so einem Staat macht, mit so einem System, kann man dann sagen, die chinesische Führung hat durch diese Krise zusätzliche, wie soll ich sagen, Stärke, zusätzliches Selbstbewusstsein gewonnen?
Das ist eine super interessante Frage, weil ich erinnere mich an Radio- und Podcast-Gespräche vor so 2 Monaten, wo diese Frage auch kam. Und da war dann so ein bisschen auch mein Gefühl, oh, die kriegen gerade mächtig Druck von der eigenen Bevölkerung wegen dieser Verschleierungen zu Beginn, wegen der weggesperrten Whistleblower zum Beispiel, diesen berühmten Arzt Herrn Li, der gestorben ist, der dann wirklich auch online gefeiert wurde. Also da gab es viel Proteste, kann man nicht sagen, aber viel Widerstand, der sich zumindest online kundgetan hat. Und inzwischen hat sich das komplett umgedreht. Ganz viele Menschen sind nicht nur froh über das Resultat, also der positive Corona-Trend sozusagen, der erste Sieg gegen das Virus, sondern sind richtig stolz drauf. So nach dem Motto, wir sind ein starker Staat, wir haben bewiesen uns selbst und auch dem Rest der Welt, dass das hier tiptop funktioniert, dass das läuft wie ein blitzeblank geöltes Uhrwerk. Und so ein bisschen kommt auch schon Spott, Mitleid, möchte ich sagen, gegenüber den Europäern und vor allem gegen den Amerikanern raus. Schaut her, die kriegen es nicht gebacken. Man hätte sich doch vorher ein Beispiel an China nehmen sollen.
Klingt ehrlich gesagt ein bisschen unheimlich, so eine Wendung. Aber
das ist die Realität. Ja. Also natürlich ist das jetzt sehr schwarz-weiß gezeichnet. Menschen, die hier über Tricks auch die Internetsperre umgehen und sich mit BBC, mit der Deutschen Welle, mit anderen internationalen Produkten versorgen, die sehen das durchaus anders, aber 1,4 Milliarden Chinesen, da würde ich sagen, 95% würden Xi Jinping in der nächsten Wahl, die es hier nicht gibt, sofort wählen.
Steffen, das sind wirklich interessante Informationen, interessante Einsichten. Danke dir für diesen Einblick in das Leben gerade in China und in die Politik dort. Danke dir.
Jederzeit gerne.
Das war unser Podcast der Tag an diesem Dienstag, dem 31. März 2020. Wir freuen uns immer über Feedback, Lob und Kritik. Alles willkommen auf dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.